Der Predigt, der steht in Matthäus Kapitel 5. Es sind die Seligpreisungen. Es soll dann ganz speziell um Vers 4 und Vers 5 gehen, aber ich will zu Beginn mal den ganzen Abschnitt lesen, von Vers 1 bis Vers 12. Matthäus 5, Vers 1 bis Vers 12. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelsreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Lasst uns nochmal kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, deine Wahrheit, und wir bitten dich jetzt, dass du uns Konzentration schenkst, uns leitest durch dein Wort, dass du mir die richtigen Worte schenkst. Gib uns Weisheit und lass dein Wort nicht leer zurückkommen. Gib uns Weisheit auch, was wir mit deinem Wort tun sollen, was es für uns bedeutet. Amen. Vor einigen Wochen, da war ich auf Trainingsplatz im Irak, also habe eines unserer Sportprojekte durchgeführt. Und wenn wir so mit den Kindern und Jugendlichen diese Sportprojekte machen, dann haben wir ganz viel Zeit im Kreis, setzen uns also hin, machen einen Kreis und sprechen über ganz viele Fragen. Und an diesem Tag habe ich eine Frage an die Kinder gestellt, nämlich die Frage: Was sind denn eure Lebensziele? Ich nutze gerne den Sport, um über solche Dinge zu reden, wie auch im Sport Zielstrebigkeit wichtig ist. So ist es natürlich auch dann im Leben wichtig, und man kann gut Sachen vom Sport aufs Leben übertragen. Und als ich so die Frage gestellt habe, was sind eure Lebensziele, habe ich natürlich gehofft, dass so Antworten kommen wie: Wir wollen einen guten Schulabschluss schaffen, oder wir wollen vielleicht auch gute Eltern werden oder sowas. Mein Lebensziel, hat ein 13-jähriger Junge dann zurückgefragt, natürlich, dass Kurdistan ein Land wird. Seitdem ich im Nordirak lebe, bin ich mit der Frage nach und dem Ringen um Land konfrontiert. Wer in Deutschland aufwächst, der muss sich normalerweise nur historisch vielleicht mit der Frage nach Land für die eigene Nation auseinandersetzen. Aber spätestens seit 1989 sind zumindest die Grenzen klar, und wir müssen uns nicht mehr groß um unsere Grenzen Sorgen machen. Aber das ist ganz anders bei den Kurden. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde ihnen ein eigener Staat in Aussicht gestellt, aber mit dem Sykes-Picot-Abkommen, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, lösten sich all diese Träume in Luft auf. Und seitdem haben sie aber nicht aufgehört zu träumen von einem eigenen Land. Und seit den 70er Jahren sind sie zumindest im Nordirak dem Ziel etwas näher gekommen und haben eine autonome Region. Aber die Grenzen dieser Region, die sind weiterhin unsicher, verschieben sich immer wieder und sind auch von außen gefährdet. Und so schauen die Kurden um die Felder, um die Berge um sich herum und sagen: Das ist unser Land. Aber wirklich besitzen tun sie es nicht. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. So stellt es Jesus seinen Jüngern und in der Bergpredigt in Aussicht. Das Land erben. Genau das wollen wir. So würden die Kurden sagen. Aber welche Bedeutung hat diese Aussage für Sie? Handelt es sich um eine Kausalität, also um einen Zusammenhang? So kann man so nach dem Motto sagen, wenn ihr nur sanftmütig seid, dann werdet ihr das Land schon irgendwann erben. Und dem nicht genug, im Vers vorher, also in Matthäus 5, Vers 4, da sagt Jesus, selig sind, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Spätestens hier muss man doch ehrlicherweise sagen, nein, Leidende mögen mal ab und zu Trost finden, aber eine Regel kann man daraus ja nicht wirklich machen. Gilt nicht vielmehr eigentlich sogar das Gegenteil? Genau das Gegenteil. Ich will diese Frage mal offen lassen. Aber die Frage führt mich zu einem anderen Buch in der Bibel, das in gewisser Weise genau das Gegenteil lehrt oder zu lehren scheint. Und das Buch ist das Buch Prediger im Alten Testament. Und so heißt der erste Punkt der Predigt, ihr habt es auch auf euren Zetteln, in dieser Welt erben die Sanftmütigen das Land nicht. Das ist natürlich bewusst etwas provokant formuliert, aber ich meine, dass der Prediger das ziemlich deutlich so lehrt. Ich will mal einen Vers rausnehmen, und zwar Prediger 5, Vers 7. Prediger 5, Vers 7, da steht, siehst du, wie im Lande der Arme Unrecht leidet und Recht und Gerechtigkeit zum Raub geworden sind? Dann wundere dich nicht darüber, denn ein Hoher schützt den anderen und noch Höhere sind über beiden. Endlich, könnte man sagen, endlich eine akkurate Beschreibung der Wirklichkeit. Zumindest deckt sich diese Beschreibung, die wir jetzt im Prediger finden, ziemlich mit meinen Beobachtungen im Nahen Osten. Es gilt das Recht des Stärkeren. Und sobald jemand Macht erlangt hat, nutzt er diese auch. Und zwar nicht, um Recht und Gerechtigkeit durchzusetzen, sondern um eigene Interessen zu verfolgen. Und vielleicht auch, um Freunde und Verwandte zu schützen und ab und zu auch einige in höhere Positionen zu befördern. Wenn Jesus aber jetzt über Sanftmütigkeit redet, dann meint er nicht nur einfach ein Wegducken und sich vielleicht so zurückhalten, sondern es kann auch bedeuten, dass man wirklich über Macht verfügt. Diese Macht aber nicht zum Bösen einsetzt oder gar Gewalt anwendet, sich Recht, eben Recht und Gerechtigkeit bricht. Und so jemand soll das Land erben? Nein, sagt der Prediger da. Beziehungsweise, ich denke, man könnte es so ableiten aus seinen Aussagen. Das Land erben die, die über Macht verfügen und durch diese Macht Recht und Gerechtigkeit brechen können. Sie bleiben in ihrer machtvollen Position und schützen andere korrupte Menschen. Ich glaube, da würden die Kurden sehr nicken, wenn sie das hören würden. Aber gerade mit einem Blick auf die Kurden im Nordirak, würde ich noch was weiteres feststellen. Es sind nämlich nicht nur die Kurden, die unterdrückt werden, auch sie unterdrücken. Und sie sind sich selber uneinig oft untereinander. An allen Ecken und Enden stößt man auf Konflikte unter Kurden. Und wer geht als Gewinner aus solchen Konflikten heraus? Manchmal mag es der Sanftmütige sein, aber viel eher doch, würde ich sagen, ist es der Gewalttätige, der Korrupte, der Hartherzige. Ich würde also sagen, mit einem Blick auf das Hier und Jetzt muss man feststellen, in dieser Welt werden die Sanftmütigen das Land nicht erben. Und das würde ich nicht nur für die Kurden feststellen, sondern auch für die Jesiden, mit denen ich auch arbeite im Irak. Auch die Jesiden sehnen sich nach Land. Die Jesiden kommen ursprünglich aus einer Region, aus einer Gebirgsregion, die heißt Shingal. Und die sind ganz, ganz tief verbunden mit dieser Region, mit diesem Gebiet. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass sie ihre eigene Sprache, die sie sprechen, nicht Kurdisch nennen, sondern Shingali. Also sie haben ihre Sprache nach dem Ort benannt, von dem sie herkommen. Aber 2014 sind sie durch den IS vertrieben worden, leben jetzt eben im Nordirak. Und sie sehnen sich danach, zurückkehren zu können in dieses Land, in ihr Land. Und wie gerne würde ich ihnen da einfach sagen, seid nur sanftmütig, haltet euch zurück, selbst wenn ihr Macht bekommt, setzt sie nicht zum Bösen ein und ihr werdet das Land zurückbekommen. Aber ich musste besonders, als ich das Predigerbuch gelesen habe, an 4 Vers 1 denken. Prediger 4 Vers 1, da heißt es, wiederum sah ich alle, die Unrecht leiden unter der Sonne. Und siehe, da waren Tränen derer, die Unrecht litten und keinen Tröster hatten. Von den Jesiden kann man wirklich sagen, dass sie ganz viel Leid und Unrecht durchlitten haben. Wie gesagt, sie wurden 2014 von dem IS, der aus Syrien in den Irak kam, vertrieben. Einige tausend Männer wurden hingerichtet. Andere tausend Frauen und Kinder wurden verschleppt und sind teilweise bis heute verschleppt. Und der Rest ist geflohen. In den Nordirak oder teilweise auch direkt nach Europa, nach Amerika. Und das Leiden hat nicht aufgehört von den Jesiden. Sie leben nun seit fast 8 Jahren in Zelten und leben dort mit einer riesigen Perspektivlosigkeit. Fast alle sind arbeitslos. Und gerade vor einem Monat etwa habe ich Bilder zugeschickt bekommen, wie mal wieder ein Feuer in so einem Flüchtlingscamp ausgebrochen ist. Und das kommt leider sehr häufig vor, weil die Zelte ganz eng aneinander stehen, die Elektronik schlecht verlegt ist, dann kommt es zu Kurzschlüssen. Und gerade wenn es dann jetzt so heiß ist, brennen dann viele hundert Zelte. Und so wollen weiter fast alle Jesiden fliehen aus dem Nordirak. Sie haben keine Perspektive. Jetzt mögen die Jesiden vereinzelt jemand finden, der sie tröstet. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber die große Mehrheit bleibt ohne Tröster. Prediger 4, Vers 1. Siehe, da waren Tränen derer, die Unrecht litten, und keinen Tröster hatten. Mir scheint es übrigens so, dass die Jesiden das selber in gewisser Weise erkannt haben, diese Realität erkannt und akzeptiert haben, wahrscheinlich eher unbewusst. Mittlerweile sagen die meisten, mit denen ich so zu tun habe, der Genozid, der liegt jetzt so lange zurück, wir wollen nicht mehr trauern und wir wollen nicht mehr daran denken, wir wollen vergessen. Sie sagen sich das selber immer wieder untereinander, dass sie nicht mehr darüber sprechen wollen und dass sie nicht mehr sich damit auseinandersetzen wollen. Und wenn wir das aus Europa hören, sagen wir direkt, nein, das ist wichtig, man muss Trauer, auch Traumata aufarbeiten, man muss sich denen zuwenden. Aber vielleicht haben die Jesiden, zumindest unbewusst, diese Wahrheit, die der Prediger da ausspricht, erkannt und akzeptiert für ihr Leben. Auf dieser Welt, da werden die Sanftmütigen das Land nicht erben. Auf dieser Welt, da werden die Tränen weinenden und die Unrecht erleiden, keinen Trost finden. Um das Bild noch zu vervollständigen, es gibt auch Christen im Irak, also nicht nur Kurden, Muslime und Jesiden, sondern auch Christen, traditionelle Christen, also die sind seit Jahrhunderten dort, assyrische Christen, chaldäische Christen, und die sehnen sich auch nach Land. Das, bei ihnen ist es eigentlich nichts anderes. Und wenn man so einen Christen dort im Irak fragt, dann sagt er einem, das war alles mal christlich hier. Und er hat recht, gerade dort, wo ich wohne. Die meisten Dörfer waren noch vor 50 Jahren christliche Dörfer. Da steht eine Kirche in der Mitte und es war nur von assyrischen und chaldäischen Christen bewohnt. Also auch die Christen im Irak können sich mit dieser Sehnsucht identifizieren, die Sehnsucht nach dem Land. Und dann bin ich auf noch einen Vers gestoßen und da musste ich besonders an sie denken. Prediger 8, Vers 14. Da heißt es, es ist eitel, was auf Erden geschieht. Es gibt Gerechte, denen geht es, als hätten sie Werke der Gottlosen getan. Und es gibt Gottlose, denen geht es, als hätten sie Werke der Gerechten getan. Ich glaube, so fühlen sich die Christen gerade nach den letzten 20 Jahren im Irak. Sie verlassen den Irak immer mehr. Es waren um das Jahr 2000 noch über 1 Million Christen. Jetzt sind es vielleicht noch 100.000 und die Tendenz ist stark fallend. Und da ist so viel Frustration, gerade was hier Prediger 8, Vers 14 ausdrückt. Die, die doch gerecht handeln, denen geht es wie Ungerechten. Und die, die ungerecht handeln, die scheint Gott zu belohnen. Und wir müssen das Land verlassen. Nach diesem Blick in die Dunkelheit will ich uns gedanklich etwas mehr zum Licht führen und auf Matthäus 5 zurückkommen. Der zweite Punkt: Im Königreich Gottes erben die Sanftmütigen das Land. Was machen wir jetzt mit diesen, man könnte fast sagen, völlig realitätsfernen Aussagen, die Jesus da ausspricht in Kapitel 5. Sie scheinen uns, wenn wir in diese Welt blicken, so realitätsfern. Was machen wir damit? Ich denke, zunächst ist es mal wichtig festzustellen, an wen sich die Bergpredigt überhaupt richtet. Dazu kann man in Vers 1 schauen. In Vers 1, da heißt es, als er aber, also Jesus, das Volk sah, ging er auf einen Berg, setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, Vers 2, und lehrte sie. Ich denke, das ist also erstmal wichtig zu erkennen, dass Jesus sich an seine Jünger hier wendet. Ich glaube, es geht ihm also nicht darum, allgemeine Regeln zu beschreiben, die universal auf der Welt gelten. Und das wird auch noch zusätzlich angedeutet im Vers 11. Da sagt er nämlich ausdrücklich, selig seid ihr. Er richtet sich also wirklich an seine Jünger, das heißt die, die ihm nachfolgen. Und dann anschließend im nächsten Abschnitt, da sagt er dann auch noch, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Ich denke, die gesamte Bergpredigt und wenn man so will, die gesamten Aussagen von Jesus, muss man in dieser Perspektive sehen und muss man in dieser Perspektive lesen. Er richtet sich immer wieder an seine Jünger, also an diejenigen, die ihm nachfolgen. Und dann haben wir ja zusätzlich schon in Johannes 18 gelesen heute, dass Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich will noch mal kurz eine andere Stelle aufführen, wo das noch kompakter deutlich wird, nämlich Lukas 17, Verse 20 und 21. Lukas 17, Verse 20 und 21. Da wird Jesus nicht vor dem Hohen Rat befragt, sondern vor den Pharisäern. Und die fragen ihn, wann kommt das Reich Gottes? Und er antwortete ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ich glaube, hier macht Jesus sehr kompakt deutlich, dass eben sein Reich nicht plastisch hier auf dieser Erde zu sehen ist. Man kann nicht sagen, hinter diesem Baum dort, dort beginnt das Reich Gottes oder hinter diesem Fluss, hinter diesem Zaunpfahl. Nein, es ist räumlich nicht auf dieser Erde, sondern es ist mitten unter uns. Jesus spricht also über ein Königreich, in dem er herrscht, das aber nicht auf dieser Welt und auch nicht in Israel oder Palästina oder im Irak oder generell im Nahen Osten aufgerichtet wird. Und in diesem Königreich, da herrschen andere Gesetze, da herrschen andere Grundsätze als auf dieser Welt. Und es herrschen in gewisser Weise genau die gegenteiligen Grundsätze von jenen, die wir gerade im Predigerbuch gelesen haben. Und übrigens ist dieser Gedanke solch eines Königreichs nicht neu und den greift nicht Jesus zum ersten Mal auf. Schon viele Jahrhunderte vorher hat zum Beispiel Jesaja darauf hingewiesen. Ich will nur mal Jesaja 11, Vers 3 und 4 vorlesen. Jesaja 11, 3 und 4. da heißt es, er, also der Herrscher des Königreichs, über das Jesaja da spricht, er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Land. Und er wird mit dem Stab seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Hier heißt es also auch schon, es wird Gerechtigkeit herrschen. Ein guter Herrscher wird herrschen, der wird Trost spenden und das Land werden die Sanftmütigen erben. Genau das, wonach sich die Menschen sehen, auch im Nordirak. Jetzt ist aber der große Unterschied zu Jesaja, dass Jesus sagt, dieses Königreich, das wird nicht irgendwann einmal anbrechen, sondern es ist jetzt schon da. Es bricht jetzt an mit Jesus selber und es ist mitten unter uns. Das führt mich zum dritten Punkt. Das Königreich Gottes ist bereits angebrochen. Deshalb gebt den Sanftmütigen das Land. Was heißt das jetzt für uns? Was sollen wir daraus für eine Erkenntnis ziehen? Erstmal für uns Gläubige, die wir Jesus nachfolgen. Man könnte eine ganz kurze Antwort geben und sagen, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und dann heißt es in Matthäus 5, Vers 16, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Wir sollen also als Bürger dieses Reiches Gottes leben und schon hier in dieser Welt, in der ganz andere Grundsätze gelten als in dem Reich Gottes, als Bürger dieses Königreiches Gottes leben. Das ist die kurze Antwort, das ist ein Appell an uns, die wir Jesus nachfolgen. Aber was heißt das ausführlicher? Ich will mal einige Schlussfolgerungen ziehen. Zuerst denke ich, es ist wichtig, wenn wir jetzt so ein Imperativ hören, so einen Aufruf, dass wir etwas tun sollen, dass wir nach den Grundsätzen leben sollen, die Jesus hier lehrt. Und man kann mit der Bergpredigt beginnen, man kann die ganze Bergpredigt als Appell an uns Christen verstehen. Dann scheint es mir aber ganz wichtig zu betonen, dass man sich diese Bürgerschaft im Himmel nicht verdient. Man muss sie sich nicht verdienen. Man muss sich nicht nach diesen Grundsätzen halten und dadurch wird man Teil dieses Reiches. Die Bürgerschaft in diesem Reich verdient man sich nicht. Es ist ein Reich, das auf Vergebung durch Gott gründet. Und wer erkennt, dass er selber immer mehr oder immer wieder dem Anspruch, den Gott an unser Leben stellt und den er uns deutlich macht hier in der Bergpredigt, dass wir dem immer wieder nicht gerecht werden, der muss anerkennen und bekennen, dass er auf Vergebung angewiesen ist, auf Vergebung durch eben diesen Jesus Christus und dass durch die Inanspruchnahme dieser Vergebung wir Bürger dieses Reiches werden. Das ist also mal vorangestellt. Man wird Teil dieses Königreiches aufgrund von Vergebung. Nicht, weil man sich besonders auf dieser Welt auszeichnet als qualifiziert für dieses Königreich Gottes. Wenn das aber klar ist und wenn man sich daran immer wieder erinnert, dann kann man tatsächlich diesen Imperativ aussprechen. Lebt als Kinder des Lichtes, seid Salz und seid Licht. Und dieser Imperativ, der galt damals, denke ich schon, dem Volk Israels, den Israeliten. Sie sollten schon ein Licht unter den Nationen sein. Sie sollten Gottes Grundsätze auf dieser Erde leben und widerspiegeln. Und so wie dieser Imperativ damals dem Volk Gottes, den Israeliten, galt, so gilt er heute uns, der Gemeinde Gottes. Und er gilt als allererstes uns. Er gilt als allererstes denen, die Jesus als Herrn und Erlöser annehmen und nachfolgen. Wir als Christen sollten also als erstes dieser Logik folgen und gegen die Logik der Welt handeln. Man kann es noch konkreter fassen. Da, wo jemand Leid erfährt, da sollten wir die Ersten sein, die Trost spenden. Und wenn jemand sich sanftmütig verhält Und wenn er als Sanftmütiger seines Landes beraubt wird, dann sollten wir die Ersten sein, die diesen sanftmütigen Land geben. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass wir ihnen jetzt wirklich Land schenken, unser Nachbargrundstück oder so. Aber ich denke, das kann zum Beispiel ganz konkret jetzt bedeuten, wenn viele Leute aus der Ukraine fliehen und wo offensichtlich wieder die Mächtigen auf der Welt ihre Macht ausüben über unschuldige Leute, die aus ihrem Land, aus ihren sicheren Grenzen vertrieben werden. Da können wir Christen ganz konkret diesem Auftrag von Gott gerecht werden und diese Leute aufnehmen oder ihnen anderweitig helfen. Ich glaube, so müssen wir uns immer wieder fragen, was zu tun ist, was für uns Christen zu tun ist. Und wir müssen immer wieder gegen die Logik dieser Welt andenken und anhandeln. Und das ist natürlich mit Arbeit verbunden. Das ist hart. Ich will noch etwas zu den Kurden und den Jesiden und den Christen im Irak sagen. Denn es bleibt ja weiter die Frage offen, was wir denen antworten können. Wir haben jetzt über die Kinder Gottes gesprochen, über die Christen. Aber was sollte ich zum Beispiel den Jungen sagen, dessen Lebensziel ist, dass Kurdistan wieder ein Land wird oder endlich ein Land wird? Was soll ich ihm antworten? Was würdet ihr ihm antworten? Sollte man ihm einfach sagen, sei sanftmütig. Und was antworte ich den Kurden generell? Den Jesiden, den Christen, die sich nach ihrem Land sehnen? Ich finde es erstmal auffällig, dass Jesus hier nicht antwortet mit, das sind falsche Sehnsüchte und falsche Wünsche. Also, du sollst dich gar nicht danach sehen, in einem Land zu leben. So wie für die Israeliten das damals auch ein legitimer Wunsch war, dass sie ein Land haben wollen, sichere Grenzen, fruchtbaren Boden, Heimat. Dem widerspricht Jesus gar nicht. Ganz im Gegenteil, er nimmt diese Wünsche ernst und verspricht, Gott will diese Sehnsüchte, die er in dein Herz gelegt hat, in unsere Herzen gelegt hat, er will sie stillen. Und auch der Wunsch nach einem Land ist kein falscher. Aber was bedeutet das für die Leute im Irak? Was soll ich ihnen sagen? Soll ich dir ihnen sagen, sei sanftmütig, also hol dir nicht das mit Gewalt zurück, was dir deiner Meinung nach zusteht. Es klingt vielleicht ein bisschen nach Hohn, aber in meiner Arbeit versuche ich eigentlich den Kindern und den Jugendlichen durch die Sportprojekte genau das zu vermitteln erstmal. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass diese Werte, die Jesus da in den Seligpreisungen und in der Bergpredigt aufzeigt, an sich Berechtigung haben und einen Wert haben. Und so versuchen wir, den Kindern beizubringen, handelt immer bewusst gegen eure Impulse und gegen die Logik dieser Welt. Zum Beispiel haltet eure linke Wange hin, wenn euch jemand auf die rechte schlägt. Und sucht nicht nach Vergeltung, wenn euch offensichtlich Unrecht angetan wurde. Seid sanftmütig und nehmt euch nicht mit Gewalt etwas, selbst wenn ihr die Mittel dazu hättet und meint, es steht euch zu. Und wir haben ja Psalm 37 gelesen und ich glaube, es ist wirklich schwierig, diese Frage wirklich zu beantworten, weil im Psalm 37, da schreibt der Psalmist ja wirklich, dass er sieht, wie die Sanftmütigen Land erben. Zum Beispiel in Vers 25, also Psalm 37, Vers 25, da sagt er, ich bin jung gewesen und alt geworden und ich habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Also ganz offensichtlich schreibt der Psalmist hier nicht nur über ein zukünftiges Königreich, über Regeln, die niemals auf dieser Welt gelten, sondern irgendwann von Gott eingesetzt werden. Es gilt eben, dass schon jetzt, aber noch nicht. Also diese Werte, die auch Jesus uns dort aufzeigt, die haben ihre Berechtigung und Gott kann sie auch jetzt schon belohnen. Also er kann wirklich auch Sanftmut belohnen und er sagt es uns auch zu, er wird Sanftmut belohnen, auch schon im Hier und Jetzt. Und er wird den Gerechten belohnen. Und Ich versuche den Kids dann zusätzlich zu vermitteln, dass sie nicht einfach ein automatisch ein besseres Leben haben werden. Man wird sie womöglich weiterschlagen. Man wird sie weiter erniedrigen. Und das ist hart. Aber trotzdem wählen sie mit dem Weg der Demut und Sanftmut den besseren Weg. Und den einzig möglichen Weg, um wirklich Frieden zu finden. Zumindest innerlich Frieden. Und vielleicht ab und zu auch äußerlichen Frieden. Aber trotzdem bleibt es. Trotz allem bleibt es. Sehr wahrscheinlich werden die Leidenden keinen Trost finden. Und sehr wahrscheinlich werden in dieser Welt die Sanftmütigen nicht das Land erben. Wir kommen also nicht drum herum. Wir brauchen als Menschen eine Perspektive, die über diese Welt und dieses Leben hinausreicht. Wir müssen eine Perspektive für die Ewigkeit entwickeln. Und das gilt für die Kurden, das gilt für die Jesiden, das gilt für die assyrischen und chaldäischen Christen im Irak und es gilt für uns hier. Solange wir in dieser Welt darauf hoffen, dass unsere Sehnsüchte gestillt werden, werden wir enttäuscht werden. Aber sobald unsere Hoffnung auf Gott sich ausrichtet und wir unsere Hoffnung auf Gott setzen und darauf hoffen, dass er unsere Sehnsüchte irgendwann stillen wird, dann verändert sich auf einmal komplett unsere Lebensperspektive. Und das ist es genau, was ich mir so sehr wünsche, auch für viele Kurden, Jesiden und Christen im Irak, dass sie diese neue Perspektive finden und ihre Hoffnung auf Jesus Christus setzen. Und natürlich habe ich mir auch für diesen Jungen, der da mir gesagt hat, dass er sich wünscht, dass Kurdistan ein Land wird, natürlich habe ich mir direkt gedacht, leg doch diese Sehnsucht danach, dass dein Volk ein Land besitzt, ab. Wenn du nur mit dieser Ewigkeitsperspektive leben würdest, dann würde dieses Ziel auf einmal ganz nichtig werden. Aber das ist ein langer Weg natürlich. Du bist auch so ein 13-jähriger Junge, so ein ganz anderes Verständnis entwickeln kann. Aber das führt mich zu einer letzten Schlussfolgerung. Es ist mir nämlich in den letzten 2 Jahren tatsächlich immer wieder so gegangen, dass ich besonders mit Erwachsenen in genau solche Gespräche gekommen bin. Zum Beispiel ganz typisch, am Anfang saß ich oft im Taxi. Und Taxi im Irak heißt einfach sofort sich unterhalten. Die Taxifahrer freuen sich besonders, wenn ein Ausländer mit ihnen fährt. Und fast immer, wenn sie hören, dass ich Deutscher bin, aus Deutschland komme, kommt es auf das Thema, wie schlimm es doch hier im Irak wäre, wie viele der Verwandten schon in Deutschland leben würden und dass der Taxifahrer doch selber sich nichts anderes wünschen würde, als auch nach Deutschland auswandern zu können. Und es geht um Land. Letztendlich geht es auch hier um Land, ne? Kurden sagen auch, uns steht das Land zu, aber die Situation ist so schlecht, wir erleben so viel Unterdrückung und dann ist oft die einzige Hoffnung auszuwandern. Und da versuche ich, diese himmlische Perspektive auch durchaus aufzuzeigen, wenn es möglich ist. Aber ich merke da selber immer wieder, wie leicht das für mich ist, darüber zu sprechen und da zu sagen, dass sie doch diese Welt, in dieser Welt nicht hoffen sollen auf Land, dass sie irgendwie eine andere Perspektive entwickeln müssen, dass sie eine göttliche Perspektive entwickeln müssen. Und im nächsten Moment steige ich in den Flieger oder könnte theoretisch in den Flieger steigen, komme in ein sicheres Deutschland, in ein wohliges und komfortables Haus und muss realisieren, dass ich ein solches sicheres Land und ein wohliges Zuhause doch eigentlich ganz angenehm finde und dass ich es sehr wertschätze und dass ich gut reden habe im Irak, den Leuten diese Perspektive aufzuzeigen. Was es wirklich heißt, alles zu verlieren und die Heimat verlassen zu müssen, das habe ich selbst nie erlebt. Aber ich denke, dass wir als Christen mit dieser Perspektive leben sollten. Wir sollten mit der Perspektive leben, dass uns auf einmal alles genommen werden könnte. Wer mit einer Perspektive für die Ewigkeit lebt, der nimmt so etwas wie ein sicheres Land, feste Grenzen, ein Haus und materiellen Wohlstand dankbar an. Er sollte aber ständig mit dem Bewusstsein leben, dass alles auf einmal genommen werden könnte. Ich glaube, wir können an keiner Stelle in der Bibel klar herab, ableiten, dass wir auf dieser Welt, in dieser Welt immer sicher und in Wohlstand leben werden. Von heute auf morgen könnte uns alles genommen werden. Und wenn man sich das mal wirklich für das eigene Leben, für die eigene Lebensrealität, für das Hier und Jetzt vorstellt, dann denke ich, kann man ein Stück weit nachvollziehen, was Flüchtlinge im Irak oder jetzt gerade auch aktuell Flüchtlinge aus der Ukraine durchleben. Und wenn man sich selber so prüft, dann erkennt man auch, woran das Herz wirklich hängt. Ich denke, dafür muss man sich auch mal Zeit lassen und sich ganz bewusst überlegen, was wäre, wenn mir heute auf morgen alles genommen wird, zumindest alles Materielle, mein Haus, meine Sicherheit. Was wäre, wenn? Und woran hängt mein Herz wirklich? So hoffe ich und so bete ich für uns hier in Deutschland, gerade für uns Nachfolger Jesu, dass wir diese Ewigkeitsperspektive immer mehr gewinnen und dass sie immer mehr Realität wird für uns im Hier und Jetzt. Und deshalb lasst uns beten, dass wir innerlich dazu bereit sind oder zumindest, dass uns Gott etwas bereiter macht, alles zu verlieren auf dieser Welt und dass wir unsere Herzen nicht daran hängen, im Hier und Jetzt etwas zu haben. Ich will also nochmal zusammenfassen. Ich habe im ersten Punkt gesagt, dass in dieser Welt Grundsätze gelten, die das Buch Prediger eigentlich sehr radikal und sehr klar beschreibt. Eben, dass der Sanftmütige meistens nicht das Land erbt in dieser Welt. Und dann habe ich zweitens gezeigt, dass Jesus diese Logik komplett umdreht. Und er spricht von einem Reich Gottes, das mit ihm anbricht und irgendwann ganz aufgerichtet wird. Und deshalb sollen wir drittens schon jetzt als Bürger dieses Reiches nach diesen Grundsätzen leben. Und unser Leben muss sich durch eine Ewigkeitsperspektive auszeichnen. Wir passen dazu noch mit zwei Versen aus dem Neuen Testament abschließen. Die stehen im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Es ist zum einen der Vers 19 und dann der Vers 57. Also 1. Korinther 15, Vers 19 und Vers 57. Da schreibt Paulus: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Aber, Vers 57, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.